Hallo, hier ist Joel aus der Zukunft. Bevor wir hier in die Episode starten, will ich nur eine kleine Info geben. Dieses Interview mit Miloš Matušek wurde remote aufgenommen, sprich über einen Dienst wie Zoom oder so etwas. Egal, was man verwendet, Zoom, Skype, Cisco haben wir in dem Fall jetzt verwendet. Und während der Aufnahme war die Audioqualität extrem gut. Ich kann euch aber nicht sagen, was zwischen der Aufnahme und dem Processing, also dem Verarbeiten der Datei, passiert ist. Es hört sich so ein bisschen nach Telefonat an. Ich habe es probiert, im Edit hinzukriegen. Aber eben, das passiert, wenn man halt von unterwegs aus aufnimmt. Nichtsdestotrotz ist die Unterhaltung extrem spannend. Ich wünsche euch also jetzt viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen hier zurück bei Opinions Free Speech Wanted. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast bei uns in der Show mit Miloš Matušek. Und Herr Matušek, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie Sie mit Namen sehen oder wenn man über Sie spricht, kennen Sie vielleicht seit den vergangenen Monaten seit ein paar Kolumnen oder auch mit Ihren Beiträgen auf Ihrem Blog. Für die Leute, die Sie aber nicht kennen, könnten Sie sich vielleicht in ein paar Sätzen kurz vorstellen.
Ja klar, also erstmal vielen Dank für die Einladung, bin sehr gern dabei. Miloš Matušek ist der Name, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Journalist und Jurist und eigentlich seit 15 Jahren ja journalistisch tätig, kann man sagen, als freier Journalist, dann als lange Jahre als Kolumnist der NZZ. Seit einem Jahr bin ich stellvertretender Chefredakteur des Magazins Schweizer Monat, noch bis Ende Jahr. Und ansonsten führe ich meinen eigenen Blog, meine eigene Publikation auf Substack, das ist Freischwebende Intelligenz. Ja, und vielleicht kennen mich manche auch als Mitinitiator zusammen mit Gunnar Kaiser des Appells für freie Debattenräume. Das war so das letzte große Projekt, was wir gemacht haben seit September. Auch sehr erfolgreich, über 200 Erstunterzeichner, ganz prominente Leute, teilweise sogar John Cleese ist dabei. Und ja, das ist so der aktuelle Stand, von dem ja, wir, glaube ich, gut starten können.
Perfekt. Und wir werden sicherlich auf ein paar Themen eingehen. Was für mich vor allem sehr spannend ist, ich bin ja auch auf Sie gestoßen durch die Kolumnen, vor allem halt aus der NZZ, weil ich in der Schweiz lebe. Dementsprechend hat man immer wieder davon gehört. Und dann eben auch, weil ich Sie nach der ganzen NZZ-Geschichte, wir werden sicherlich noch drauf zurückkommen, mit Gunnar Kaiser verfolgt habe und mit diesem Debattenraum, wenn ich den mal so nennen darf, den Sie dort gestartet haben. Als erste Frage ist da für mich immer zentral, unser Podcast-Titel gibt's ein bisschen her, Free Speech Wanted. Sie thematisieren ja auch diese Debatte und eigentlich auch die Rohform-Debatte. Es geht ja da gar nicht um links oder rechts und wer hat jetzt recht oder nicht, sondern um diese Diskussion in der Mitte. Was sehen Sie, wo stehen Debatten heutzutage in unserer Gesellschaft, wenn man schaut, wie teilweise in Zeiten wie diesen natürlich immer wieder Meinungen zensiert werden oder Leute einfach nicht eingeladen werden?
Naja, derzeit steht es nicht gut um den freien Debattenraum, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man ein bisschen zurückguckt, kann man weiter ausholen und sagen, es steht eigentlich seit Jahren nicht besonders gut um den Debattenraum. Und damit meine ich vor allem den Umgang mit bestimmten Themen in der Gesellschaft, um die wir einfach nicht herumkommen und wie wir mit den Themen umgehen. Also man kann es eigentlich beobachten, egal ob es an der Migrationsdebatte ist, an der Klimadebatte, an der Corona-Debatte jetzt gerade ganz massiv, dass eigentlich immer weniger darauf vertraut wird, einen Prozess in Gang zu bringen, bei dem unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen, in der Hoffnung, dass aus diesem Aufeinandertreffen eine Art von Synthese entsteht, These, Antithese, Synthese, die alte hegelianische oder auch aristotelische Herangehensweise, und dass wir dann quasi aus diesem Prozess alle irgendwie schlauer herausgehen, als wir reingekommen sind, sondern wir erleben immer stärker Debatten, die, top-down organisiert sind, die relativ sich schnell um die Mainstream-Sicht drehen, die relativ schnell auf eine Art von Konsens zusammenschmelzen, von dem man dann glaubt, nicht mehr abgehen zu können. Und das ist meines Erachtens der falsche Weg, weil wir dadurch Debatten einfach narkotisieren, auch ein Publikum einem verengten Korridor aussetzen. Und wenn wir uns einfach mal überlegen, jeder Fortschritt, den wir bisher erlebt haben, hat davon gelebt, dass wir Leute hatten, die ja, letztendlich vielleicht für manche als verrückt galten, als Exzentriker galten, aber insgesamt den Pool an Ideen vergrößert haben, der uns ja zur Verfügung steht, um Entscheidungen treffen zu können. Und diesen Grundsatz, den findet man schon bei John Stuart Mill, der ist jetzt absolut nicht neu. Und wir vergessen diese Grundsätze meines Erachtens gerade ein bisschen oder vernachlässigen diese und erleben dadurch eine Art von, ja, Noam Chomsky hat es gesagt, einen selbstfabrizierten Konsens, ja, manufactured consent, sodass vielen Beobachtern dann der verengte Debattenraum als der normale Debattenraum vorkommt. Und sie dann glauben, auch aus diesem nicht mehr ausscheren zu dürfen und sich in einer Situation befinden, wo sie ja Nachteile befürchten. Wir sehen das jetzt, wenn ich das Beispiel noch anführen darf, gerade bei diesem Appell für freie Debattenräume. Da ging es erstmal natürlich um das Thema Cancel Culture. Das war so ein bisschen der Aufhänger, aber insgesamt ging es immer auch um die Frage, wie eng ist der Debattenraum? Diese Mechanismen, Kontaktschuld, die wir immer wieder erleben, also dass man glaubt, wenn man mit einer Person spricht, die für manche andere als indiskutabel gilt, würde man deren Ansichten mit verbreiten und oder vielleicht sogar übernehmen. Ja, das ist relativ ungesund und was wir bekommen haben als Feedback von ganz, ganz vielen normalen Leuten, also bei uns haben ja über 18.000 Menschen, eigentlich 21.000, wenn man die mitspricht und mitzählt, die sich einfach nur angemeldet haben, aber vielleicht ihre E-Mail nicht bestätigt haben. Es sind ganz normale Leute dabei. Also das sind Leute wie, das ist eine Reinigungskräfte genauso dabei wie Professoren, Kulturmanager genauso wie Bundestagsabgeordnete, aber auch ja normale Leute, die einem ganz normalen Beruf nachgehen und die uns sagen, sie haben selbst im Freundes- und Familienkreis inzwischen eine Hemmung, über bestimmte Themen zu reden und fühlen sich zunehmend auch in ihrem Umfeld eingeschränkt. Und das ist eigentlich ein alarmierendes Zeichen. Und das zeigt, dass wir da keine elitäre Diskussion führen darüber, wer darf in Talkshows auftreten oder wer kriegt noch eine Sendung, sondern es ist ein Phänomen, was eigentlich, ja, sobald es im Familien- und Freundeskreis auch schon da ist und sich da so eine Art Spaltpilz verbreitet, dann ja, haben wir eine Art von Schweigespirale und das ist insgesamt dann nicht gut für die, ja, für die Meinungsfreiheit insgesamt.
Ich wollte gerade anhängen, gerade wenn man Debatten im TV sieht, ob man jetzt Mainstream schaut oder egal welche Sender, finde ich es immer wieder sehr spannend, dass es auf der einen Seite eine Meinung gibt, auf der anderen auch. Aber wenn man das ein bisschen von oben betrachtet, aus der Vogelperspektive, sind es dann eigentlich dieselben Meinungen. Und ich finde es dann immer wieder spannend, wenn man sieht, wie oft auch die Angst davon, Sie haben es jetzt in der Familie erwähnt, aber das kann ja überall auftreten, Arbeit, Partner, weiß der Gott was, dass man dort eben gecancelt wird. Und diese Cancel Culture ist ja ein zentrales Thema. Wie sehen Sie das? Wie entstand in Ihren Augen diese Cancel Culture? Für mich war sie immer schon da. Ich bin jetzt ein jüngeres Eisen, bin mir also immer gewohnt gewesen, dass es eine andere Seite gibt, die darauf eingehen könnte. Und vor allem, wenn Sie sehen, woher diese Cancel Culture kommt, wie gehen Sie persönlich dagegen vor? Sie waren ja da sicherlich auch schon inmitten solcher Debatten, wo man bewusst gegen Sie gehandelt hat.
Naja, also die Cancel Culture Debatte ist wahrscheinlich nicht neu. Die Begriffe ändern sich ein bisschen. Wir haben davor viel über das Thema Political Correctness geredet, Identity Politics, diesen Thema. Man kann sagen, dass so in den letzten, ja, 10 Jahren sich dieses Phänomen immer stärker ausgebreitet hat, vor allem an Universitäten. Wir haben dann erlebt, dass bestimmte Redner nicht auftreten sollten in Universitäten, die zuvor eingeladen waren, dass es Proteste gab. Nichts gegen Kritik im Übrigen, aber diese Proteste haben ja letztendlich zu einer Art von, wie soll man sagen, Bestrafungssituation geführt. Also man wollte bestimmte Leute einfach gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Und das ist sehr beunruhigend, wenn das gerade von Universitäten ausgeht, wo ja eine Art von, das ist ja eine besondere Situation im Seminarraum. Da begibt man sich ja hinein als jemand, der ja wie an einem sozialen Experiment teilnimmt und sich eigentlich im Denken schulen sollte. Und wenn dann vorab schon quasi die Keule kommt und Leute gar nicht zu Wort kommen lassen oder zu Wort gelassen werden, dann ja, ist dieses Spiel sozusagen von Anfang an unterbrochen. Und was wir erleben, ist, dass sich dieser Geist, dieser Umgeist von Universitäten eben ausgebreitet hat, auch auf Redaktionsstuben, auch auf Schulen, auch auf Sendungen, auf normale Medien eben. Und ja, diese Art von Canceln vorab ja fast schon zum Normalfall geworden ist. Das ist aber, sage ich mal, ein Teil des Problems, das wir erleben. Diese Cancel-Culture-Debatte ist virulent geworden jetzt im Oktober oder im September, vielleicht auch schon im August. An ganz, ganz vielen Fällen, das war Lisa Eckert und Dieter Nuhr, diese Fälle, die das so ein bisschen bei uns ausgelöst haben, bei Gunnar Kaiser und mir. Aber wir haben es ja seitdem weitergesehen. Monika Maron bei ihrem Verlag rausgeflogen. Axel Krause, der Maler, Themen. Also es sind Themen, die eigentlich in unserem Kulturbetrieb irgendwie ja, sich eingenistet haben und so schnell nicht weggehen. Ich will aber darauf hinweisen, dass wir gerade auch durch unsere Aktion ganz, ganz die ja, dagegen aufstehen, die gegen diese Verengung dieses Kulturraums auch protestieren. Und es immer mehr Aktionen gibt, da einfach eine Art von neuem Debattenraum zu schaffen, wo einfach Leute mit ganz unterschiedlichen Perspektiven noch zusammenkommen können. Und insofern verbreitet sich vielleicht jetzt auch durch diese Aktion ein bisschen der Eindruck, dass sich das Canceln im Endeffekt gar nicht groß lohnt, weil es auf die Canceler letztendlich zurückfällt. Und ja, von wem das ausgeht, naja, sagen wir mal ganz konkret, wir sehen es ja zum Beispiel an so einem Fall wie dem Fall des Rowohlt Verlags, wo mehrere Personen sich an den Verlag gewandt haben, weil sie eine Biografie von Woody Allen verhindern wollten. Das waren Leute wie Margarete Stokowski, Katrin Passig, Sascha Lobo, ja, die schreiben dann halt solche Briefe an ihren Verlag und ja, hoffen damit irgendwie durchzukommen. Aber wenn sie damit nicht durchkommen, gibt es auch keine Reaktion dann darauf von ihrer Seite, dass die dann sagen, okay, dann gehe ich halt raus aus diesem Verlag. Also es ist im Grunde eine Art von, ja, von Mobbing mehr oder weniger unverhohlen. Und ja, das ist insgesamt eine Situation, die beunruhigend ist, aber ja, letztendlich nicht unüberwindbar. Inzwischen sind wir, glaube ich, in der Diskussion weiter oder ja, weniger weit. Corona-Thema, wie eine Art, ja, eigentlich fast beispielloses ja, Zensurmodell sehen. Ganz, ganz viele YouTuber haben Probleme gerade mit ihren Videos, es werden Kanäle gelöscht, auch Gunnar Kaiser war schon für eine Woche gesperrt. Bei YouTube läuft das ja so, dass sie erst einen Strike bekommen sozusagen, dann dürfen sie eine Woche nichts hochladen, danach kommt eventuell der zweite Strike, dann sind sie für 2 Wochen nicht auf Sendung und danach ist der Kanal einfach weg, sie werden gelöscht. Und beim Corona-Thema haben wir diese besondere Situation, dass YouTube als privater Anbieter sich an die Kommunikationsregeln der WHO hält, die sich ausgedacht hat, dass man keine Kritik an den Corona-Maßnahmen üben darf, was so weit geht, dass jetzt die YouTube-Regeln noch aktualisiert wurden, was Kritik an der Impfpolitik der zukünftigen angeht. Und da muss man sich fragen, wo kommen eigentlich die alternativen Ansichten dann noch vor? Also wo findet ein normaler News-Konsument diese Ansichten? Wenn sie das nicht im Mainstream finden, wenn sie das nicht in den Öffentlich-Rechtlichen finden und sie finden es nicht mal mehr auf YouTube, bei den freien Kanälen, dann schnurrt ihre Vorstellung von Realität einfach zusammen auf ein bestimmtes Spektrum von Ansichten, die noch genehm sind sozusagen. Und dann kommt ihnen das als eine neue Realität, als eine neue Normalität vor. Und ja, da sind wir alle so ein bisschen wie im Guckkasten, also wie in so einer, als würden wir durch ein Kaleidoskop schauen. Dann sehen wir einfach nur noch bestimmte Dinge und andere Dinge nicht mehr. Und das ist dann auch eine gefährliche Situation.
Klar, und ich denke auch, das Gefährliche an der Situation ist ja gerade im Fall von YouTube, also egal aus welcher Ecke das man jetzt kommt, man liest ja auch immer wieder von Fällen, die sagen, hey, ich wurde einfach plötzlich geblockt, obwohl ich gegen gar keine Richtlinien, die ich vorfinden kann, verstoßen habe. Und die Kunst bei YouTube ist ja dann jemanden zu finden, den einem da hilft, denn der Support ist ja auch nicht gerade der Beste, was das angeht. Und ich glaube, am Ende des Tages fühlt man sich dann wirklich verloren in dieser Blase, weil es ist offensichtlich, dass nicht nur, ich nenne es jetzt mal ganz einfach, die Cancel Culture oder gewisse Akteure hier gegen einen arbeiten, sondern wenn man dann nicht mal mehr in der Big Tech-Szene, egal ob das jetzt auf Social Media ist oder auf einer eigenen Webseite, plötzlich geblockt wird. Ich glaube, da kommt ja auch ein ziemlich großer Teil Angst ins Spiel, wenn die Leute eigene Meinungen mitgeben wollen. Ich finde es auch immer wieder spannend, dass gerade in der im Journalismus und in dieser Welt man jetzt einen kleinen Umschwung feststellen kann. Nicht einen Riesenumschwung, aber man sieht ja immer wie mehr, dass auch Journalisten, Publizisten, Kolumnisten weggehen von diesen Zeitungen. Sie haben vorhin die Beispiele erwähnt und dann den eigenen Schritt wagen, wie Sie zum Beispiel mit Ihrem Blog, die freischwebende Intelligenz oder eben auch prominente Journalisten aus Amerika, in Glenn Greenwald das Beispiel, muss ja auch gehen von seiner eigenen Publizierung und hat sich jetzt selber auf die Beine gestellt. Sehen Sie das als Gegenangriff, wenn man das so sagen könnte, zu dieser Cancel Culture, zu diesem Vorgehen, zu dieser Zensur? Oder sehen Sie da vielleicht sogar eine Geburtsstätte einer neuen Art des Journalismus?
Ich denke, vielleicht nicht eine Geburtsstätte einer neuen Art von Journalismus, aber durchaus eine Geburtsstätte. Und ich sehe es, ich würde sagen beides. Ja, es ist eine Reaktion und es ist der Beginn von etwas Neuem. Wenn wir mal zurückgucken, so die letzten Jahre in Amerika, ne, da hatten wir ja das Aufkommen des sogenannten Intellectual Dark Webs, also von Denkern, die miteinander jetzt politisch nicht unbedingt viel zu tun haben mussten, die aber einfach diesen Prozess des Austauschs betonen wollten und auch wenn sie sich in vielen Sachen nicht einig waren, Diskussionen gesucht haben. Und natürlich so Personen wie Jordan Peterson, der stark gegen Identity Politics, stark gegen Political Correctness ja, gesprochen, agiert hat. Solche Leute ließen sich nicht mehr canceln. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn gecancelt wird im öffentlichen Raum, dann sind die vielleicht aus den Mainstream-Medien raus, aber inzwischen bauen sich die Leute einfach eigene Kanäle. Das ist eben auch etwas, was durch die technologischen Möglichkeiten da ist, solange diese Kanäle eben nicht dann zensiert werden. Das ist eben dann das große Problem. Dann muss man halt wieder ausweichen, aber man verliert dadurch natürlich auch an Publikum. Also ich glaube, dass insgesamt eine Art von Bumerang-Effekt durchs Canceln entsteht und man eigentlich dafür sorgt, dass Menschen, die eigentlich gar nicht, die machen ja nichts Verbotenes oder sowas, eigentlich ja, denen wird es leicht gemacht, sich zu Helden zu machen der Meinungsfreiheit, weil sie für nichts einfach die Plattform werden und dadurch erst recht durch diesen Streisand-Effekt, der dann entsteht, ein Interesse wecken und dann quasi auf alternativen Kanälen ein neues Publikum aufbauen. Und insofern, ja, die Frage, die Sie noch gestellt hatten nach dem Ausweichen auf Plattformen wie Substack zum Beispiel, also das, ich denke jetzt an Leute wie Matt Taibbi, der war davor Reporter beim Rolling Stone zum Beispiel, preisgekrönter Journalist, Glenn Greenwald, ebenso tragende Rolle gespielt bei den Snowden-Veröffentlichungen, der ein eigenes Portal aufgebaut hat vor ein paar Jahren, der Intercept, und der jetzt, ja, einen Artikel dort nicht veröffentlichen konnte oder nicht so, wie er das gerne hätte und eigentlich mehr oder weniger von seiner eigenen Plattform runter musste. Da bieten sich natürlich Chancen, weil schauen Sie, wir haben im Journalismus nicht erst seit gestern die Situation, dass wir im Grunde ja, parteiische Medien vor uns haben. Bei Zeitungen ist es kein Geheimnis, die sind aus ihrer Tradition heraus tendenziell parteiisch. Und als News-Konsument kann man sich halt dann aussuchen, ob man lieber eine bisschen linkere, ein bisschen konservativere, ein bisschen liberalere Sicht sich zu Gemüte führt oder aber einfach alles liest. Das empfehle ich im Übrigen, sich einfach mit so vielen Informationen, die kontrovers, heterogen und vor allem gegen meine eigene Überzeugung gehen, dass man sich diesen Informationen aussetzt, um dann in eine Lage zu kommen, ja, sich selbst seinen Reim auf die Dinge zu machen. Ich weiß, dass das viele Leser oder News-Konsumenten einfach zeitlich nicht können. Ich als Journalist muss das machen, um nicht frühzeitig ja, auf eine gewisse, ja, auf ein gewisses Meinungsspektrum mich einzueichen. Und insofern bieten da gerade so Plattformen wie Substack eine ganz gute Möglichkeit, sich einfach zu emanzipieren. Ich denke, es ist der Traum eines jeden Journalisten, direkt mit seinem Publikum zu interagieren und sich möglichst frei zu machen von Plattformen. Denn jede Plattform, natürlich ist auch Substack eine, aber Man wählt einfach selbst die Inhalte aus, die man beschreiben will und auch die Art, wie man sie umsetzt. Und man hat einfach weniger Filter. Ne? Das ist natürlich auch eine Gefahr. Also man ist da, hat eine größere Verantwortung gegenüber seinem Leser, weil dann niemand stoppt, wenn dann keiner davor zwischenliest oder Korrektur liest. Bei Zeitungen hat man einfach die Auswahl dann der Redakteure, aber auch der Chefredaktion und der publizistischen Ausrichtung, die da einen vielleicht auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ich glaube, der große Vorteil, den wir halt heute haben, oder auch die Richtung, in der wir insgesamt im Journalismus gehen, ist die, dass wir eine wachsende Anzahl an Lesern haben. Davon bin ich zumindest überzeugt, denen es egal ist, ob eine Meinung eben jetzt links, rechts, religiös, atheistisch, maskulin, feminin oder was auch immer ist, sondern die einfach sich nach einer echten Diskussion sehnen, nach evidenzbasierten Informationen, die ihnen helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden, also die sich wünschen, mehr von Informationen zu bekommen und weniger an Meinung und an Spin und an Framing zu bekommen. Ganz ohne geht das natürlich nie. Das ist normal. Wir sind Menschen. Wir können nicht sprechen, ohne zu framen. Das ist einfach so. Aber es ist natürlich die Frage, wie stark macht man das und wie sehr will man den Leser dann auf die eigene Linie verpflichten. Und ich denke mal, dass das in den Medien inzwischen so stark überhand genommen hat, dass sich da einfach von selbst eine Art von neuem Publikum herausschält, die einfach weniger politisch sind, als viele Medien glauben, dass die Menschen sein sollten. Also wir kriegen ja durch die Medien vor allem eine politisierte Sicht auf die Welt mitgeteilt und auch eine ideologisierte Sicht auf die Welt mitgeteilt. Und das ist ja eine Verkürzung der Realität, weil es gibt immer noch andere Ansichten, die ebenso zu berücksichtigen wären. Und ja, ich denke, dass da eine große Chance drin liegt, sich um dieses Publikum zu kümmern. Und wenn man sich mal anguckt, bei Medien kommt ja noch das Problem dazu, also wenn es private Medien sind wie die Zeitungen und private Sender, dass die sich in den letzten Jahren in diesen ideologischen Schützengräben mehr oder weniger eingenistet haben. Was auch eine Frage des Geschäftsmodells ist im Übrigen. Also es ist seit den 90ern sehen Sie auch in News-Sendungen den Anchorman. Ja, das gibt nicht mehr den normalen News-Ableser, der ganz ja, ohne seine eigene Gewichtung irgendwie reinbringen zu wollen, das nüchtern macht, sondern es ist immer mehr eine Art von Überzeugungsshow. Und dadurch hat sich eine Situation herausgebildet, dass bestimmte Medien es für, oder dass viele Medien, oder die meisten Medien es für lukrativer erachtet haben, sich ein bestimmtes Klientel einfach heranzuzüchten. Also nicht den kritischen Leser, der alles mal liest, sondern einfach Follower und ja, Leute, die auf der gleichen Spur denken. Also die New York Times hat, wenn Sie mal in die Zahlen gucken, 93% Leser, die auch die Demokraten wählen. Bei Fox News sind die Republikaner am stärksten. Das war früher nicht so unbedingt. Also das sind Tendenzen, die man deutlich sieht. Was dann wiederum dazu führt, dass man mehr von demselben Content bringen muss, um diese Follower einfach einzuschärfen und mehr davon zu suchen. Und das ja, führt zu einer Verengung und man fängt dann an, als Journalist zwischen den Zeilen zu lesen. Also wenn ich in jedem zweiten Spiegelartikel, egal ob das jetzt ein Interview ist mit einem Nobelpreisträger für Psychologie oder mit irgendeinem Künstler, wenn da immer die Frage nach Trump kommt und die Leute dann auch nochmal fünf Fragen antworten sollen, wie schlimm sie Trump finden. Also wenn dieser Spin einfach, egal ob das jetzt Trump ist, bei anderen Medien ist es halt dann eben contra Biden oder es geht dann zu sehr um Political Correctness oder es gibt einfach diese bestimmten Themen, die dann ausgewalzt werden. Und insgesamt ist das, denke ich, eine Falle für den klassischen Journalismus, aber aus der Falle kommt er meines Erachtens nicht mehr raus, denn wenn das Geschäftsmodell wegbricht, die Annoncen wegfallen, wie jetzt in der Corona-Zeit, dann müssen sich diese Medien letztendlich überlegen, ja, was sie machen, und sie können meines Erachtens nicht so schnell umsteuern, weil sie eben große Tanker sind. Und dann bleibt eben nur die Möglichkeit, ja, entweder mehr Abonnenten zu sammeln, und die eigene Linie zu verschärfen, oder aber um Staatskohle irgendwie anzustehen oder sich von Google noch was sponsern zu lassen, was auch die Objektivität nicht unbedingt erhöht. Also ich glaube, dass wir insgesamt weg von institutionalisiertem Journalismus hin zu mehr Bürgerjournalismus, mehr freiem Journalismus, mehr dezentralem Journalismus kommen und sich der Leser in Zukunft stärker eine Art von Portfolio von Stimmen zusammenstellen kann, denen er sich gerne aussetzt. Und das ist insgesamt ein, denke ich mal, guter Trend, und ich hoffe, der wird weitergehen.
Und ich wollte auch gerade sagen, der Vorteil von solchen Plattformen, sei es jetzt Substack oder es gibt ja teilweise auch schon eigene Plattformen, wo Leute eben mit einem Patreon-Link, sei, weiß der Gott, was auch immer, Geld damit verdienen. Ich glaube, gerade das ist ja auch ein großer Vorteil. Sie können dementsprechend unzensiert, insofern natürlich die Plattform nicht irgendwie den Artikel wegnimmt, schreiben, was sie denken, was sie empfinden. Man kann sich dieses Bild schaffen. Und am Ende des Tages, wenn man natürlich Gefallen dran hat, ob das jetzt pro oder contra der Meinung der eigenen Person ist, kann man die Journalisten und die Kolumnisten dahinter natürlich noch unterstützen. Also auch da vielleicht so eine kleine Werbung. Der Link zu Ihrem Blog ist da auch unten in den Shownotes. Ich würde es auch empfehlen, vorbeizuschauen. Und im Vergleich, was ich dann schauen würde, was man bei einer FAZ oder NZZ oder weiß der Gott was im Abonnement pro Monat bezahlt, bekommt man bei Ihnen doch sicherlich kritischere Artikel zugeschickt. Ich will auch gleich die Brücke spannen. Ihr Name stand natürlich auch Ende August, Anfang September gerade im Zusammenhang mit der NZZ. In aller Munde, könnte man sagen. Und zwar gab es ja auch da einen, wie gesagt, kritischen Artikel ihrerseits. Sie haben den damals benannt, was, wenn die Covidioten recht hatten? Eine kleine Anspielung natürlich auf die Bezeichnung. Und haben da eigentlich aufgezeigt, wie durch diese ständigen Fokussierungen auf die Statistiken, auf die Toten, auf die Angesteckten dort natürlich auch eine Angst entsteht und man eben mal einfach diese andere Seite anhören konnte. Der Artikel war ziemlich erfolgreich, wurde dann auch gut geteilt und kam dann eben in den Augen wahrscheinlich der NZZ oder des Vorstands des NZZ in die falschen Kreise und dementsprechend wurden sie ja dort auch gecancelt, wenn man das so sagen kann. Wie haben Sie das damals empfunden? Wie war das für Sie? Ich glaube ja auch, der Beweggrund war, weil sie bei Ken Jebsen damals in einem Interview war oder er es geteilt hat und dadurch dann der Artikel eben, wie gesagt, in die falschen Kreise, in Anführungszeichen, der NZZ kamen. Wie war diese Zeit für Sie? Ich nehme an, die war nicht sehr einfach, war viel hin und her. Und was würden Sie Leuten oder Journalisten, die dieser Situation sind, nun empfehlen, da sie diese Erfahrung gemacht haben?
Also erstmal will ich sagen, die ganze Situation hat mich relativ überrollt, ne? Es ging alles ziemlich schnell. Ich muss dazu sagen, dass es eine besondere Situation war, weil ich genau zu der Zeit eigentlich, als das mit der NZZ passiert ist, mit der Kolumne, gerade diesen Appell gestartet hatte mit Gunnar Kaiser. Und dann natürlich die Situation für mich ein bisschen ungemütlich wurde, weil ich mir dachte, ich will eigentlich nicht meine Situation jetzt zum Gegenstand des Appells machen. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich sehe mich da jetzt nicht als Cancel Culture Opfer. Ich will über das Thema im Allgemeinen sprechen und habe mich deswegen dazu auch nur in meinem Blog geäußert und nicht mehr groß darüber hinaus. Naja, die Situation war folgende, dass ich eine Kolumne geschrieben habe, wie ich sie eigentlich seit Jahren mache. Und die Kritik, die ich geäußert habe, war im Grunde eine sehr banale, die wurde später auch wiederholt von Mainstream-Medien, auch von Öffentlich-Rechtlichen habe ich das gesehen, dass man einfach sagt, ja, nicht einfach nur auf diese Neuinfektionen zu schauen, sondern sich konkret anzugucken, einfach wie viele Hospitalisierungen gibt es gerade, wie viele Todesfälle gibt es, und das ins Verhältnis zu stellen mit der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die eben ja seit Monaten da sind und auch ständig verschärft werden. Und das ist keine besonders skandalöse Ansicht gewesen. Ich habe dann aber auch ein Framing erlebt, auch von anderen Medien, die sagen, das ist eine hanebüchene Aussage. Und insgesamt ja, war die Situation die, dass der der Artikel meines Erachtens deswegen so die Runde gemacht hat, weil er in ein relatives Vakuum gestoßen ist. Also die Ansichten, die ich da vertreten habe, die hätte man eigentlich auf freien Medien schon seit Monaten auch sehen können. Und das hat bei vielen dann die Reaktion ausgelöst, naja, endlich sagt es auch mal die NZZ. Also das ist offenbar auch eine Ansicht, die man haben kann. Und ja, dadurch, dass das ein relatives Vakuum war, hat das dann eben ja besonders geknallt. Und ja, ich hatte so das Gefühl, als dann diese Anfrage kam eben von CanFM, ob man diesen Beitrag denn übernehmen könnte als Podcast, dass da jetzt etwas aufbricht. Und natürlich war mir bewusst, dass Ken Jebsen für viele ein rotes Tuch ist, aus Gründen, über die man lange streiten kann. Ich selber bin aber der Überzeugung, ein Text steht für sich alleine. Mir ist letztendlich egal, auf welcher Plattform der erscheint. Ich spreche für mich. Entweder ist das überzeugend oder ist es eben nicht überzeugend. Ein Text wird auch nicht schlechter, indem er erst bei der NZZ erscheint und dann bei einer Plattform wie CanFM. Im Übrigen passiert das umgekehrt ständig. Also Sie können Artikel von Slavoj Žižek bei RT Deutsch lesen und danach bei der NZZ oder genauso von Giorgio Agamben, Rubicon und NZZ und bei anderen Medien. Also diese Art von Kontaktschuld für Texte, die lehne ich einfach ab, diese Idee. Und insofern war es für mich auch einfach eine Frage der Integrität, zu sagen, ich setze jetzt so einen Appell auf, öffentlichkeitswirksam, und der funktioniert ja auch gut. Und gleichzeitig, wenn dann selber ich betroffen bin oder ich eine Anfrage bekomme für die Übernahme eines Textes, dann gehe ich dann von dieser Kontaktschuld aus. Das hätte sich für mich nicht stimmig angefühlt, deswegen habe ich das dann zugelassen. Und ja, ich war selbst überrascht, dass es dann eben zum Rauswurf kam. Letztendlich hat sich die Situation für mich natürlich ja dadurch irgendwie verändert, dadurch, dass ich dann aber auch meinen eigenen Blog dann angefangen habe zu führen, hat sich das abgemildert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich in der Situation, dass ich habe das Gefühl, weitaus mehr Leser erreiche. Ich sehe das auch an den Reaktionen, die ich bekomme. Es ist eine andere Art des Schreibens geworden. Ich war da vor 6 Jahren bei der NZZ, habe natürlich da auch Leserbriefe bekommen, und Reaktionen, aber ich hatte insgesamt das Gefühl, dass ich keine echte Bindung zu meinen Lesern habe. Also zu manchen schon, die sind natürlich dann auch auf den Blog gefolgt, aber eben nicht in der Art, wie man das eigentlich haben könnte. Und das ist etwas, was ich vielleicht als Info auch vielen mitgebe, die sich gerade mitgeben will, die sich gerade mit der Frage auseinandersetzen, soll ich was Eigenes starten, ja oder nein? Ich denke, dass jetzt die beste Chance da ist, genau das zu machen, und dass da gerade ganz, ganz viel in Bewegung kommt. Und wenn man merkt, die Umstände werden einfach problematischer in den normalen Medien noch bestimmte Ansichten unterzubringen, dann ist es der nächst logische Schritt, den man eigentlich tun muss, wenn man Journalismus betreiben will, der letztendlich ja im Kern Journalismus ist, also interesselos und der Wahrheit verpflichtet. Das ist etwas, was denke ich mal, ja, ganz wichtig ist.
Ich finde es auch extrem, ich nenne es den Titel so, ich finde es extrem schade, dass man ja auch aufgrund von anderen Personen dort zensiert, entlassen, was auch immer wird. Ob jetzt Ken Jebsen eine schlechte Person ist oder eben, Sie haben es vorhin angesprochen, darüber kann man sich streiten, aber ich fand das, als ich noch Teenager war, habe ich das live miterlebt, damals mit dem Framing von Julian Assange, wo ich gefunden habe, am Ende des Tages hat ja eigentlich seine Aufgabe, seine journalistische Aufgabe, ob er jetzt ein Journalist oder ein Hacktivist ist, das sei dahingestellt, erfüllt. Er hat ja auch damals seine Arbeit, Entschuldigung, respektive seine Quellen nicht verraten und hat dementsprechend auch aufgezeigt, wie uns auch hier Informationen vorbehalten werden. Und bin dann immer geschockt, wenn man von solchen Ereignissen liest, dass man eine Person gut oder böse findet. Zum Thema Assange, ich weiß nicht, ich war im Februar, habe es ja auch live miterlebt bei den Kundgebungen in Zürich damals. Das war ja auch oft ein Thema. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Ich kenne immer wieder Journalisten, die sagen, ich bin auf der Seite Assange, ich bin für diese Veröffentlichung. Es gibt auch andere, die sagen, man kann nicht einfach ungefiltert Informationen, Dumpen im Internet. Was haben Sie da für eine Stellung zu diesem Thema?
Also, wer meine Artikel kennt, sieht natürlich, dass ich pro Assange bin. Das ist erstmal ganz klar. Und es ist eigentlich traurig, dass gerade sehr wenig über Assange veröffentlicht wird. Also, wenn Sie sich einfach die Situation anschauen, wir haben den Prozess gehabt seit September. Ich habe keine Prozessberichte gelesen. Also nicht merklich irgendwie was wahrgenommen in den öffentlich-rechtlichen Medien oder auch in großen Zeitungen. Also sehr, sehr spärlich wurde das Thema behandelt. Und am Fall Assange kann man eigentlich wie an einem Fieberthermometer die Lage der Pressefreiheit in der westlichen Welt ganz gut ablesen. Die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, ist, was ist Demokratie und was ist Aufgabe von Journalismus? Und wenn man Demokratie so definiert, dass man sagt, in einer Demokratie ist der Bürger der Souverän und jeder Einzelne der Souverän. Gibt es keine Situation, wo einem ein anderer Bürger sagen darf, die und die Information darfst du aber nicht sagen oder die darfst du auch nicht veröffentlichen oder die darfst du dir nicht zu Gemüte führen. Und was Assange gemacht hat, war letztendlich etwas, was überfällig war, was früher von normalen Medien wahrgenommen worden ist. Ich sag mal stichwortartig Veröffentlichung der Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, Ende des Vietnamkriegs, all diese Dinge, auch andere Veröffentlichungen natürlich später noch, waren immer risikohaft und immer schwer durchzubekommen in den normalen Medien. Das ist einfach ein Problem, was, sage ich mal, Corporate Publishing einfach hat. Dass eine Plattform einem oder mehreren Personen gehört und diese Person einen gewissen Einfluss darauf hat, was sie veröffentlicht haben will und was nicht. Und Julian Assange hat eigentlich eine neue Art von Journalismus erfunden. Was bei ihm sehr stark als Idee da ist, ist zu sagen, wir müssen eigentlich einen wissenschaftlichen Journalismus etablieren. Man muss den Menschen die Quelle mitliefern, damit sie sich selbst überzeugen können, was an Informationen wahr ist und was nicht. Und im klassischen Journalismus, auch schon seit 100 Jahren, das hat schon Walter Lippmann kritisiert in einem ganz kleinen Buch, was ich sehr empfehle, Liberty and the News. Wir haben sowas wie stille Post im Journalismus. Ne? Also Sie können sich selten sicher sein, dass Sie eine Information aus erster Hand bekommen. Kriegsberichterstattung ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Da ist auch der Kriegsreporter nicht unbedingt am Geschehen vor Ort dabei gewesen, sondern bekommt ein Briefing von irgendwelchen Militärs in einem Konferenzraum und gibt das dann weiter an Presseagenturen, die wiederum dann von Redaktionen weitergetragen werden und so weiter und so fort. Und wenn wir mal die bekannteste Veröffentlichung von WikiLeaks herannehmen, Collateral Murder, das war genau der Fall, wo es darum ging, bekommen wir eine Information, die, sagen wir mal, den Amerikanern ungelegen bekommt, nämlich ungelegen kommt, nämlich ein Kriegsverbrechen zu sehen im Irak, wo Soldaten amerikanische Soldaten aus einem Hubschrauber auf Zivilisten schießen. Und diese Information hat keine Zeitung veröffentlicht, keine Radiostation, kein Sender dieser Welt. Und der Einzige, der es veröffentlicht hat, war Julian Assange. Und ohne ihn hätten wir diese Erkenntnis nicht bekommen. Und im Grunde müsste in einem, ja, im freien Westen, in einer Welt, wo Grundrechte und Pressefreiheit eine Bedeutung haben, so wie sie in der Verfassung niedergeschrieben sind, müssten diese Personen die größten Helden sein. Das müssten die sein, die im Grunde die Bundesverdienstkreuze und Friedensnobelpreise bekommen. Aber Julian Assange sitzt im Gefängnis und wartet auf Auslieferung in die USA, wo ihm 175 Jahre Gefängnis drohen. Also wir haben eine Situation, die letztendlich jeden klar machen müsste, es ist gerade jetzt noch schwerer als vor vielen Jahren, noch schwerer als vor vielen Jahren geworden, noch als Bürger an Informationen zu kommen, um sich die eigene Meinung zu bilden. Und das Exempel, was es an Julian Assange statuiert wird, wird nicht ohne Wirkung bleiben. Denn im Grunde hat er nichts anderes gemacht als das, was die New York Times mit seinen Veröffentlichungen oder der Spiegel oder der Norddeutsche Rundfunk und so weiter eben auch gemacht haben, nämlich Informationen zu veröffentlichen, die bestimmten Interessen entgegengehen. Und jede Information tut das irgendwie. Ne? Also das ist, sonst ist es eben, das ist eben PR. Ja, und auf diesem Stand befinden wir uns jetzt, dass wir in einer Situation sind, wie es Mao beschrieben hat: bestrafe einen, erziehe Hunderte. Also so schnell wird es keinen investigativen Journalisten geben, der sich zur offenen Zielscheibe macht und sagen wir mal Geheimnisse über Verbrechen, die einen bestimmten Staat betreffen, nämlich die USA in dem Fall, veröffentlicht. Das wird auf lange Zeit sehr stark eingeschränkt sein, wenn nicht sogar vorbei sein. Und das ist etwas, was uns klar machen muss, wir gehen eigentlich gerade in eine dunkle Zeit. Ja, ich will das ganz unalarmistisch sagen, aber es ist so, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Und das gilt leider auch gerade für die Meinungs- und Pressefreiheit. Ich sehe jetzt gerade nicht die große Trendumkehr, also außer dass natürlich viele Journalisten versuchen, sich selbstständig zu machen, aber ja, es wird sich auf die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre wahrscheinlich auf ein verengteres Niveau, auf ein stark verengteres, mehr propagandistisches Niveau einpendeln. Und was wir gerade in Zeiten von Corona erleben, das ist die nächste Eskalation. Ich habe in einem Beitrag mal geschrieben, dass letztendlich Assange vielen Journalisten nur vorausgegangen ist in dieses Gefängnis. Und wir alle letztendlich in diesem Meinungsgefängnis irgendwann landen werden, aus dem wir dann nicht rauskommen. Und ja, vielleicht sind wir da jetzt zu einem gewissen Teil schon drin. Und ich sehe zumindest von Journalisten gerade weder an Thema Assange noch am Thema Verengung des Meinungskorridors in der Corona-Zeit, sehe ich nicht sehr viel lautstarke Kritik. Das ist das, was mir gerade übel aufstößt und was ich sehr beunruhigend finde. Auch die ganzen Zensurmaßnahmen gegen Plattformen, das ist vielen Journalisten völlig egal. Ja, also Rubicon weg von YouTube, KenFM weg von YouTube. Die Leute verlassen gerade das Land. Ne? Also es muss uns klar sein, das ist gerade eine Form von Exit-Situation, Exil-Situation. Das ist etwas, was wir in Zeiten der Bundesrepublik nicht hatten. Das kennen wir nicht. Das kennen wir von der DDR, das kennen wir vom Dritten Reich, ne? Dass dann Leute nach England oder in die Schweiz oder nach Holland geflohen sind, um dort Exilverlage aufzubauen. Also das ist eine Situation, die höchst beunruhigend ist. Und das ist nicht mehr die normale Demokratie, die wir erleben. Das ist eine Art von totalitärer Demokratie. Also ein Terminus aus der Politikwissenschaft und aus der Geschichtswissenschaft. Dass einfach auch in Demokratien es eine Situation geben kann, wo Meinungen top-down organisiert werden, wo vielleicht nicht mit Gewalt und repressiven Methoden gehandelt wird, aber wohl doch mit unterschwellig subtileren Methoden des Meinungsmanagements und dass das alles gerade sehr, sehr, sehr sichtbar wird und ich nur die Hoffnung habe, dass immer mehr Leute erkennen, dass sie für die Informationen, die sie in Zukunft bekommen wollen, richtig viel arbeiten müssen, auch selber mitdenken müssen und dass das nicht selbstverständlich kommt und dass es wahrscheinlich, dass es absehbar weniger werden wird. Und das Problem ist, dann merkt man das noch oder es geht dann da wie dem Frosch im Wasser, wo die Temperatur aufgedreht wird. Ich habe das Gefühl, das ist gerade das, was wir erleben. Und viele Leute sagen dann wahrscheinlich, ja, das, was ich nicht sehe, das vermisse ich nicht, das fällt mir gar nicht mehr auf. Das ist ja völlig dann normal geworden, dass das eben nicht mehr da ist. Und der Konsument ist halt manchmal auch gerne vergesslich. Und
Klar.
insgesamt ist ja die Situation beunruhigend.
Klar. Und ich denke auch, Sie haben das gut getitelt. Es wird eine dunkle Zeit kommen, eben ob das jetzt wettertechnisch, klimatechnisch ist oder ich sage auch immer, für mich entsteht eine Untergrundswelt. Man sieht das auch immer wieder, Sie haben es mit den Journalisten erwähnt, aber man sieht es ja auch auf anderen Ebenen, sei das jetzt Ärzte, die diskreditiert werden, weil sie einsehen, dass eine Impfung auch Nachteile hat. Ich will es hier persönlich, ich bin nicht ein Anti-Vaxxer oder ein Anti-Impfer. Ich wurde auch geimpft als Kind, aber ich glaube, wenn man eben mit einem kritischen Bild draufschaut, gibt es genügend Punkte, die auch dagegen sprechen und auch denen sollte man Raum geben. Und diese Untergrundswelt ist eigentlich genau das, was Sie haben die DDR angesprochen. Ich nenne das jetzt hier mit einem einfachen Buch, was glaube ich die meisten Leute kennen, 1984 von George Orwell. Da gibt es auch diese Bewegungen, die daraus entstehen. Und es entstehen Parallelen, die man sieht, wenn man auch sieht, wie eben diese Medien agieren, um dementsprechend uns einzuschüchtern. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das lasse ich den Zuhörern mal hier im Raum stehen. Aber ich glaube, die meisten können sich hier ein Bild machen und haben jetzt auch in diesen 10 Minuten, fand ich, gut gesehen, wo wir uns hier in welche Richtung hinbewegen. Meine Frage an Sie noch, Herr Matuschek, ist, wenn man ja Ihre Biografie anschaut, haben Sie einen spannenden Lebenslauf hinter sich. Ursprünglich haben Sie Jura studiert, sind auch aus dieser Ecke gekommen und sind dann in den Journalismus gekommen. War das damals auch so eine Bewegung? Wir haben das Thema Wahrheit ein paar Mal aufgesprochen, diesen Schritt zu gehen, um der Wahrheit treu zu bleiben, die aufzudecken. Oder was war da noch ein persönlicher Beweggrund dahinter? Das ist jetzt einfach eine Frage von mir, die mir während dem Interview aufgefallen ist.
Genau, also der juristische Hintergrund, also ich war immer sehr für eine Tätigkeit im juristischen Bereich im Grunde. Und diese Liebe zum Schreiben hat sich dann erst später herausgestellt. Das war dann letztendlich eine Entscheidung, die ich ja aus praktischen Gründen getroffen habe. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich hätte mehr Spaß im Leben, wenn ich schreibe, also Texte schreibe, als wenn ich juristische Texte schreibe. Und klar, diese Suche nach der Wahrheit, das ist etwas, was man entweder in sich drin hat oder nicht hat. Ich habe das, glaube ich, in mir drin, weil ich auch immer für Forschung interessiert habe, habe dann auch 3 Jahre meine Doktorarbeit geschrieben zu einem Thema, das auch mit Meinungsfreiheit zu tun hat, Holocaustleugnung, soll man das bestrafen, ja oder nein? Und ich einfach auch gemerkt habe, dass ich viele Antworten, die ich selber gesucht habe, nicht in den Medien gefunden habe. Also meine Art von Herangehensweise an den Journalismus war eher, ich will etwas schreiben, was ich woanders nicht lese. Also etwas, eine Lücke sozusagen auffüllen. Und also ich könnte jederzeit zurück in den juristischen Beruf. Also ich müsste den Journalismus jetzt nicht ewig betreiben. Will es aber natürlich machen. Also es macht mir Spaß. Es ist irgendwo eine Berufung und die Tätigkeit, die ich am liebsten mache. Und ich denke mal, das juristische Studium hilft da auch, weil man lernt, durch Jura einfach zu argumentieren, Dinge zu definieren. Also so die totalen Basics eigentlich, die man auch gut für den Journalismus braucht und die eigentlich notwendig sind, um eine Information redlich zu kommunizieren. Und wir sehen das ja gerade an der Corona-Zeit, dass viel mit Begriffen hantiert wird, die eben unscharf sind, die nicht genau definiert werden. Frage der Neuinfektionen zum Beispiel, ne? Das sind positive PCR-Tests. Man muss jeden Begriff irgendwie entpacken, hat man so ein bisschen das Gefühl. Da wird einem nicht frei Haus geliefert. Und das lernt man zum Beispiel im Jurastudium ganz gut, dass man sich immer auf Definitionen und so weiter beruft. Genau, und ich glaube, dass der Journalismus auch weiterhin meine Haupttätigkeit
Perfekt. Ich glaube, da würde auch etwas verloren gehen, wenn man sich jetzt von heute auf morgen nicht mehr lesen könnte. Ich will das Interview, ich habe von meiner Seite her eigentlich keine Fragen mehr offen, will das auch nicht zu lange hinten rausziehen. Wenn die Leute jetzt an Sie rankommen wollen, was ist der beste Ort? Sind Sie aktiv auf Twitter? Ist es der Blog? Oder wie können die Leute hier am einfachsten mit Ihnen in Kontakt kommen und natürlich auch Ihre Texte lesen?
Genau, also ganz einfach Twitter, da gibt es mich, der Blog Freischwebende Intelligenz oder miloschmatuschek.substack.com. Und dann gibt es noch eine E-Mail-Adresse, kontakt@idw-europe.org. Das ist die Kontaktadresse des Appells. Also wer mich kontaktieren will, findet mich. Und bisher hat das gut geklappt. Ich freue mich auch immer über Reaktionen und Ideen und auch über Kritik.
Hallo, ich bin es nochmal aus der Zukunft. Ich wollte hier nur mal noch anhängen, dass am Ende hier noch etwa 30 Sekunden von Milosch gewesen wären, wo er sich bedankt. Leider war aber im Hintergrund ziemlich lautes Gespräch zu hören. Ich weiß nicht, ob das Bauarbeiter waren, ob da irgendwie im Hintergrund etwas umgebaut wurde. Milosch war irgendwo, wo es auch sonnig war. Man hört es vielleicht im Hintergrund, manchmal hört man einen Hund bellen etc. Also von dieser Seite her nochmals, tut mir leid, weil die Audioaufnahme nicht zu 100% perfekt war. Wollte einfach noch hier mal ein Outro geben, dass sich Milosch bedankt hat. Er hat auch gesagt, dass er jeden willkommen heißt, der auf dem Blog da ist, und freut sich natürlich, von euch zu hören.